Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Weihnachten, das zweitwichtigste Fest der Christenheit. Dieses Jahr wird in der Schweiz wieder intensiv über Glauben diskutiert und über christliche Werte seit der Minarettsverbotsinitiative. Die Debatte dreht sich um Menschenrechte, Religionsfreiheit und eben christliche Werte. Was sind diese Werte? Braucht die Schweiz eine christliche Leitkultur? Und was ist die Botschaft von Weihnachten in der jetzigen Situation in der Schweiz? Das sind Fragen an Franz Stampfli. Er ist Domherr und Pressesprecher des Generalvikariats für die Kantone Zürich und Glarus. Und als katholischer Pfarrer in Zürich ist er Seelsorger, vor allem bei Migrantinnen und Migranten, bei fremdsprachigen Gläubigen. Ivana Pribakovic hat Franz Stampfli gestern getroffen.
Das Tagesgespräch.
Franz Stampfli, Sie sind lange Jahre Pfarrer von St. Peter und Paul. Das ist die Mutterkirche und Sitz der Zentralpfarrei der römisch-katholischen Kirche in Zürich. Sie haben dann das Amt aufgegeben, um sich Anführungs- und Schlusszeichen nur noch der Seelsorge von Fremdsprachigen zu widmen. Was war da der Beweggrund gewesen?
Also, ich habe mich natürlich vorher schon seit bald 30 Jahren habe ich mich mit der Migrantenseelsorge, wie man heute sagt, beschäftigt. Und dann hat die Synode vor ein paar Jahren eine neue Stelle geschaffen. Die hat mich dann ein bisschen interessiert aufgrund von dem, von meinen Vorkenntnissen und von meiner Geschichte. Und letztlich ist es der Wunsch vom Weihbischof Paul Vollmar gewesen, dass ich die Stelle übernehme.
Was muss man sich jetzt vorstellen, eine Seelsorge für Migranten? Wie sieht das aus?
Also ich habe natürlich vor allem Stabsarbeit gemacht. Also wenn ein neuer Seelsorger kommt, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel an von Korea, dann hat das mal Einreisepapier gebraucht, das hat ziemlich viel Zeit gebraucht, bis man das gehabt hat. Und dann, wenn der kam, ja, dann hatte ich schon das erste Problem gehabt. Wie begrüsse ich den? Falle ich dem um den Hals oder reibe ich die Nase an ihm mit seiner Nase oder... Ich habe das einfach auch noch nicht unbedingt gewusst. Und dann haben sie meistens auch keine grosse Sprachkenntnis gehabt. Dann hat man ihnen geholfen, sich zurechtzufinden, nicht nur sprachlich, sondern auch mit der Situation, die kirchlichen Verhältnisse, mit dem dualen System, wo wir haben, mit, dass eben auch Kirchenpflegen und die Zentralkommission und Synode etwas zu sagen haben. Das ist für die ja alle neu gewesen. Und ja, das war dann ein bisschen meine Arbeit gewesen, mit den die Einführung in das zu geben.
Wie war eigentlich das gewesen, der Wechsel? Sie sind eigentlich dann sehr umgeben von einer Gemeinde, von Leuten und sind, dass Sie gesagt haben, in Stab gewechselt hätten, das Nähe, das Volksnähe dann plötzlich gefehlt?
Ein bisschen hat es mir schon gefehlt. Es war aber nicht das erste Mal gewesen, dass ich den Wechsel gemacht habe. Den habe ich früher noch schon mal gemacht gehabt und dann umgekehrt natürlich auch wieder. Und ich habe immer auch darauf geschaut, dass ich auch wieder Gottesdienst haben konnte. Jetzt nicht gerade auf Koreanisch, aber auf Italienisch und auf Spanisch, Portugiesisch, dass ich doch den Kontakt mit den Leuten noch habe. Also das ist mir schon immer wichtig gewesen.
Wir nehmen jetzt das Gespräch auf, weil Sie viele Verpflichtungen haben am Heiligabend. Was erwartet eigentlich die Gläubigen an und für sich und vielleicht auch die Gläubigen von Ihnen am 24. Dezember?
Also sie erwarten sicher einmal einen Gottesdienst, der gut vorbereitet ist, wo gerade an der Weihnacht auch ein bisschen das Gemüt anspricht. Sie erwarten eine Predigt, die etwas sagt und doch nicht so furchtbar lang geht. Ja, das ist so das, was man... Und dann natürlich eben mehr als einmal, also in der Nacht. Früher hat man dann die Mitternachtsmesse gesagt, heute ist es ja meistens 10:30 und dann am Heiligtag wieder. Also ja, und da muss man natürlich auch ein bisschen vorbereitet sein, das ist klar.
Haben Sie Ihre Predigt schon vorbereitet?
Ja, ja, ja. Wobei, der letzte Schliff kommt immer erst so ein bisschen im letzten Moment.
Wie machen Sie das überhaupt, Predigten schreiben? Wie entsteht so eine Predigt?
Also... Das Rasieren ist noch relativ wichtig am Morgen. Ich mache mir dann so ein bisschen Gedanken zu dem Festereignis oder zu dem Evangelietext. Lass mir das ein bisschen durch den Kopf gehen und dann kommen mir eben beim Rasieren manchmal noch gar nicht so schlechte Ideen. Das geht ein paar, über ein paar Tage und dann so zwei, drei Tage vorher sitze ich an und fange an schreiben. Aber ich schreibe sie nicht aus. Ich mache ein Stichwort. Und es kommt dann, ich reagiere immer auch noch ein bisschen auf aufs Publikum. Dass man sieht, wie die das aufnehmen und je nachdem sage ich etwas, lasse ich etwas vielleicht weg oder sage noch etwas mehr.
Hat es da schon einen Moment gegeben, wo Sie gedacht haben, ups, jetzt bin ich ein bisschen zu weit gegangen?
Nein, ich glaube in der Predigt nicht. Also wenn die Leute, es gibt zwei Sachen, die mir gut gefallen, wenn sie still sind, das ist ein Zeichen, dass sie aufmerksam sind. Und ich kann auch gerne, wenn sie lachen, wenn sie mal in der Predigt etwas zu lachen haben, dass ich jetzt zu weit gegangen wäre. Glaube ich nicht.
Das Thema Glaube ist schon lange nicht mehr so öffentlich diskutiert worden wie in den letzten Monaten um die Minarettverbotsinitiative. Wie war es eigentlich im Vorfeld der Abstimmung? Haben Sie da diskutieren? Haben Sie da diskutiert auch mit Gläubigen?
Ja, ich habe mit vielen Leuten diskutiert und ich bin ebenso überrascht gewesen, wie die so Befragungen gemacht haben, weil die Leute, die ich getroffen habe vorher, die haben alle gesagt, sie seien dagegen. Also vielleicht habe ich einfach nur die Leute getroffen oder vielleicht haben sie sich auch nicht getraut, zu sagen, sie seien dafür.
Was sind so die Stimmen gewesen? Hat es etwas gegeben wie eine Solidarität von Ausländern zu Ausländern, so über Konfessionsgrenzen?
Nein, ich glaube, das ist weniger gewesen. Da müsste ich sogar sagen, es hat bei den Migranten hat's noch da und dort ein bisschen Stimmen gegeben, die eher für ein Verbot gewesen sind. Leute, die aus arabischen Ländern gekommen sind oder zusammengelebt haben mit Muslimen, also zum Beispiel Bosnien-Herzegowina und so weiter. Ich glaube nicht, dass das gewesen ist, sondern es ist vor allem die Argumentation von der Religionsfreiheit, dass man den Leuten die Möglichkeit geben muss, ihren Glauben zu äussern.
Und dann, als die Abstimmung gekommen ist, was war Ihre persönliche Reaktion? Also ich nehme aus dem an, was Sie jetzt gesagt haben, dass Sie persönlich Nein gestimmt haben.
Ja, das ist schon so, ja.
Wie haben Sie darauf reagiert, wo es rausgekommen ist?
Also ich habe gesagt, das darf nicht sein. Ich bin völlig geschockt gewesen, das gebe ich zu. Ich hätte nie, wenn es jetzt spitz rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, ja, nun, also es ist jetzt so gewesen. Aber dass es dermaßen klar wird, das hat mich völlig überrascht.
Sie sind natürlich auch in einem Umfeld gewesen, oder Sie sind aktiv in einem Umfeld in Zürich, wo die Minarettverbotsinitiative relativ hoch abgelehnt hat. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied.
Ja, und ich mache auch noch mit im Zürcher Forum der Religionen. Also dort habe ich zu tun mit Leuten aus allen Weltreligionen, bis zu den Khmer und Buddhisten und so. Also da ist mir eigentlich einhellig gegen die Initiative gewesen und darum sind wir auch überrascht gewesen über das Resultat.
Wo der Abstimmungsentscheid gefallen ist, wie haben da die Gläubigen reagiert, die in Kontakt gekommen sind?
Also die Leute, die ich Kontakt hatte mit ihnen, die sind alle auch sehr überrascht bis entsetzt gewesen. Aber wie gesagt, vielleicht haben sich die anderen, die auch nicht so geäussert.
Sich möglicherweise auch nicht getraut zu äussern.
Ja, es ist noch möglich, ja.
Der neue Weihbischof von Zürich, der Abt Marian Eleganti, war bei der Abstimmung für das Minarettverbot, das hat er auch gesagt. Er hat sich also anders entschieden, als das die Bischofskonferenz empfohlen hat. Wie gehen Sie jetzt um mit so einer Tatsache?
Also er hat ja gesagt, er hätte ja gestimmt, weil er denkt, es wäre die eine Weg abgelehnt. Und hat damit gesagt, also dann müssen wir ein kleines Zeichen setzen, dass es nicht allzu grossartig abgelehnt wird. Aber gut, das ist jetzt daneben gegangen. Ja, ich meine, also Meinungsfreiheit gibt es natürlich auch in der Bischofskonferenz. Da darf jeder seine Meinung haben. Er hat bei einer von den ersten Begegnungen, die ich hatte mit ihm, hat er gesagt, dass ich lernfähig und ich vertraue auch darauf, dass er halt aufgrund von seiner Arbeit, die er jetzt dann tritt, doch zu einem anderen Resultat kommt, als das, was er da in die Urne gelegt hat.
Vor allem nach der Abstimmung, auch schon vorher, hat es eine breite Debatte in der Gesellschaft über Grundwerte von unserer Kultur, um Menschenrechte, um Demokratie. Wie nehmen Sie diese Debatte wahr?
Ja, also im persönlichen Gespräch natürlich mit den Leuten. Dann als Pressesprecher komme ich natürlich auch Mails über von beiden Seiten, von Leuten, die entsetzt sind, von Leuten, die finden, doch, das ist jetzt einmal endlich einmal richtig, dass man das so gesagt hat. Ja, das kommt natürlich überall, wo man mit Leuten zu tun hat, ist das ein Gesprächsstoff, bis heute noch.
Wie ist denn das, spüren Sie das in Bezug auf die Gläubigen? Also haben plötzlich die Kirche mehr Zulauf oder die christlichen Themen mehr Interesse?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin sogar fest der Meinung, dass viele oder ja einige von denen, die sagen, jetzt man müsse den Wert vom Christentum verteidigen, dass die im Grunde genommen gar nicht so an denen hängen. Also ich denke, wenn ich denke, der letzte Sonntag ist nicht der Tag des Herrn gewesen, sondern der Tag des Konsums.
Ich würde gerne eigentlich noch auf die Wertedebatte eingehen. Vielleicht zuerst noch den Blick öffnen aufs Europa, bevor wir wieder zurück auf die Schweiz gehen. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat zum Beispiel in der Weihnachtswoche das Titelbild mit dem Titel drauf: Wer hat den stärkeren Gott, Christentum und Islam, der ewige Zwist? Und fragen dann im Laufe vom Text auch mit einem Zwischentitel: Wie viel Allah verträgt das einst christliche, heute eher heidnische Europa? Das ist ein bisschen das, was Sie angetönt haben. Was halten Sie von so einer Diskussion und auch von so einer Art von Diskussion? Ist das nötig oder ist das gefährlich?
Also, dass man natürlich über Fragen, die von Einheit im Glauben und von Verschiedenheit im Glauben diskutiert, finde ich gut. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen dem Gott der Christen, dem Gott der Juden und dem Gott der Muslime. Es ist der gleiche. Er heisst einfach anders. Und ich denke also, dass man jetzt wie man ihn anruft, natürlich sind dahinter auch andere Vorstellungen, das ist mir schon klar. Aber ich denke, also wichtig wäre vor allem einmal, dass man ihn überhaupt wahrnimmt und dass man daran glaubt, dass es ihn gibt und dass er auch da ist in der Weltgeschichte.
Macht Ihnen das Sorgen, wenn Sie solche Titel sehen, wo es eben quasi wie von zwei Göttern die Rede ist?
Ja, ich denke schon. Also es ist manchmal halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen reisserisch, was man so... ich bin selber Sohn von einem Journalist, komme aus einer Journalistenfamilie, aber da denke ich dann manchmal, ja, also da hätte er jetzt gescheiter ein bisschen einen anderen Titel genommen.
Und doch hat es offenbar irgendetwas berührt, irgendetwas angerührt bei den Leuten, dass jetzt darüber diskutiert wird, auf welche Art auch immer. Haben Sie da eine Erklärung, was das ist?
Also ich finde es ja gut, dass man überhaupt wieder darüber redet. Dass bei allem, aller Enttäuschung über das Resultat, muss ich sagen, ich bin eigentlich froh, dass es so eine Diskussion gibt. Sie hätte auch vielleicht vorher schon ein bisschen mehr sollen kommen, aber das ist jetzt so. Und Besinnung auf die christlichen Werte, was das dann heisst, wie weit das soll gehen, das meinte ich, das ist gut, dass die Diskussion da ist.
Schauen wir doch vielleicht mal das Christliche mal ein bisschen genauer an. Eine Zeitung hat kürzlich den Bischof Koch mit dem Wort zitiert, nicht die Minarett sei das Problem. Das Problem eigentlich sei die Schwäche vom Christentum.
Ja, das meinte ich auch. Das ist sicher so.
Was ist denn da der Grund? Ist einfach die Kirche nicht mehr in?
Ja, sie ist einfach, hat in der Gesellschaft nicht mehr die Bedeutung, was sie früher noch hatte. Und ich denke, manche, die sich jetzt aufs Christentum berufen, die haben, sagen schon Angst vor Fundamentalismus, aber vielleicht ist es auch ganz zuhinterst ein bisschen noch Angst vor Leuten, die von ihrem Glauben überzeugt sind.
Sie haben den Eindruck, dass die Leute in diesem Fall das Gefühl haben, die an Islam glauben, die sind überzeugter?
Ja, überzeugter. Es ist natürlich einfach so. Wenn man aus einer Gesellschaft kommt, aus einer säkularisierten Gesellschaft, dann ist das etwas anderes, als wenn man aus einem anderen Land kommt. Und ich denke, bei den Muslimen gibt es zum Beispiel einen riesen Unterschied zwischen Türken und Saudi-Arabier. Also das ist, man kann nicht einfach alle Muslime in den gleichen Topf rühren.
Wir haben vorhin das mal angedeutet mit den christlichen Grundwerten. Es ist in der letzten Zeit jetzt die Idee auftaucht und formuliert worden von der EVP. Man soll doch einen Verfassungsartikel einführen mit ungefähr dem Wortlaut. Der schweizerische Staat basiert auf christlichen Grundwerten. Wären Sie für so einen Verfassungsartikel?
Ich fände das an sich nicht schlecht. Es ist dann die Frage, was versteht man darunter? Tut man das noch ein bisschen explizieren? Das heisst ja nicht, dass man jetzt einfach im Namen vom Christentum einen Krieg führt gegen andere Werte. Werte überhaupt, meine ich, sollten wieder mehr in den Vordergrund treten.
Gut, wir würden dann schreiben, christliche Werte. Was sind in Ihren Augen, in Ihren persönlichen Augen, christliche Grundwerte?
Ja, das ist natürlich schon der Glaube an Jesus Christus und dass er im Gott in diese Welt gekommen ist. Und dass er nicht einfach ein ferner Gott ist, der da irgendwo hinter der Wolke thront. Und dass wir Menschen berufen sind, an seiner, am Schluss von unserem Leben, aber jetzt natürlich auch schon, einmal an seiner Freude, an seiner Herrlichkeit daran teilzunehmen. Und dass wir uns dementsprechend eben auch einsetzen, unter den Menschen. Und von daher gesehen, gibt's natürlich durchaus problematische Sachen im Islam. Also, die Stellung von der Frau oder andere Sachen, wo man dann schon müsste diskutieren, sind die Werte gültig auch für Leute, die sich nicht zum Christentum bekennen.
Jetzt läuft ja eine Art Kommunikation, ich weiss nicht, ob man dem Diskussion kann sagen, wenn man schaut, wie viele Leserbriefe es gibt von verschiedensten Seiten. Wie stellen Sie sich eine Diskussion vor von verschiedenen Seiten, die etwas würde bringen?
Also ich meinte schon, dass halt Vertreter wirklich, dass man müsste aufeinander zugehen. Ich glaube schon, dass Gespräche findet zwar so auf der obersten Ebene statt, also zwischen den einzelnen Führer von den einzelnen Religionen. Es gibt auch in Zürich noch einen runden Tisch von den Religionen. Da sind, ist ein Weihbischof dabei, da ist auf reformierter Seite der Kirchenratspräsident, da ist der Präsident von der Vereinigung islamischer Organisationen und so. Aber das ist ja alles ein bisschen akademisch. Und ich denke schon, dass man müsste mit der Diskussion runtergehen. Und insofern finde ich es gut, dass man heute zum Beispiel in der Schule die Themen nicht einfach ausklammert. Ob man sie immer richtig angeht, ich will da ein bisschen meine Zweifel anmelden. Ich denke, die Bildungsdirektion macht sich ein bisschen gar einfach. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass man eben auch mit den jungen Menschen darüber diskutiert. Bei den Mittelalterlichen ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, weil sie einfach, ja, ihre Traditionen sind ihnen wichtig und dann können sie manchmal vielleicht ein bisschen wenig unterscheiden zwischen dem Mantel von der Tradition und dem Inhalt von der Tradition.
Was meinen Sie mit dem?
Ja, dass man dann meint, also, wenn jetzt zum Beispiel das Latein im katholischen Gottesdienst nicht mehr in dem Maß im Vordergrund steht wie früher, sondern Sprache vom Volk, dass dann da schon Fragen vom Glauben in Frage gestellt sind und so, das finde ich also dummes Zeug. Ich will jetzt nicht sagen einfach, dass das ein Problem ist einfach nur von den mittelalterlichen Leuten. Überall gibt's Leute, die Mühe haben, und es gibt Leute, die gerne auf etwas Neues zugehen. Aber ich begreife es auch, wenn jemand, der in den Traditionen aufgewachsen ist, dann an denen hängt. Die Frage ist einfach, ob er dann auch bereit ist, auch die Traditionen ein bisschen zu hinterfragen.
Es hat in diesen Tagen jemand gegeben, in einem Artikel, wo ein bisschen die Situation der Italiener in den 70er Jahren, die in die Schweiz gekommen sind, die katholisch waren, verglichen hat mit dieser Situation in der Schweiz, wo relativ viel Reformierte waren und das auch ein bisschen aufeinanderprallt ist, wo das verglichen hat, die Situation von damals mit heute. Finden Sie die Situation vergleichbar?
Ja, es ist natürlich schon ein Unterschied. Auch die Italiener sind Christen. Und es ist schon, natürlich, sie haben ihre Traditionen mitgebracht, aber man hat dann, glaube ich, doch recht schnell gesehen, dass das halt doch ins Ganze reinpasst von christlichen Glaubensäußerungen. Und darum kann man es schon nicht einfach so vergleichen, weil weil damit eben auch viele Sachen verbunden sind. Eben zum Beispiel auch in Bezug auf die Stellung der Frau, wo nicht dermassen anders sind, als wir es heute bei den Muslimen halt zum Teil einfach feststellen
müssen. Sie haben vorhin das angetönt mit der Bereitschaft, Traditionen auch zu hinterfragen. Bei Glaubensrichtungen, die eine klare Vorgabe haben oder klare Verbote haben oder Gebote haben, ist das wahrscheinlich noch relativ schwierig, den Leuten beizubringen, dass man Sachen darf oder kann hinterfragen?
Ja, denke ich schon. Die Frage ist, also ich meine, dürfen ist für mich keine Frage. Man darf es machen und manchmal kann man auch sagen, man muss es machen. Das heisst ja noch nicht, dass man Traditionen aufgibt. Das wird schon nicht immer ganz, ganz einfach sein. Vor allem, wenn man von zu Hause gewöhnt war, also ich würde jetzt auf unsere Verhältnisse angewandt sagen, man sich gewöhnt ist von zu Hause, der Pfarrer hat immer recht, ob der nun Pfarrer, ob der das nun aus einer anderen Religion ist, aber so, dann ist es natürlich schon schwer. Aber die Erfahrung zeigt doch, dass die Macht von der Säkularisierung eigentlich stärker ist als Tradition. Das können wir Zürcher Katholiken zum Beispiel auch sagen. Da hat es ganz, ganz viele Sachen, wo wir von früher völlig undenkbar gewesen wären, wo heute für uns selbstverständlich sind. Ich habe es noch erlebt, als ich in die Schule gegangen bin, dass man von uns Katholiken gefunden hat, ja, wir sind eigentlich die richtige Zürcher, wir stehen dem Staat irgendwo verschwindlich gegenüber. Und je mehr man sich integriert, desto mehr hinterfragt man natürlich auch Tradition. Die Gefahr ist dann die, dass man Tradition dann einfach über Bord wirft. Und das finde ich auch wieder schade.
Wenn ich jetzt das Gespräch, unser Gespräch ein bisschen so anschaue, haben Sie jetzt mehr Befürchtungen, dass die Leute immer weniger an Gott glauben, egal von welcher Religion, oder haben Sie jetzt mehr Befürchtungen, dass man sich nicht findet in einem Zusammenleben?
Also die Entfernung von der Religion und vom Glauben insgesamt halte ich an sich für gefährlicher. Aber ich will jetzt auch nicht einfach schwarz malen. Also ich denke, ich bin kein Freund von ja, was leben wir in einer schlimmen Zeit und so weiter und Zürich ist ein Sündenpool und ich weiß nicht was. Aber es verlangt natürlich einfach mehr von den Leuten und es verlangt auch von denen, die im Glauben stehen, verlangt es mehr Nachdenken, damit sie es auch kommunizieren an die anderen. Und mit einer gewissen Liebenswürdigkeit auch überbringen an die anderen, die jetzt halt vielleicht ja, distanziert sind.
Franz Stampfli, ich glaube, man kann sagen, es sind offenbar Ängste umeinander, wenn man so ein bisschen umschaut und umhört.
Sicher.
Was ist für Sie die Botschaft von Weihnachten in dieser Situation?
Also ich denke, die Botschaft von Weihnachten ist die, Gott lässt uns Menschen nicht im Stich. Es gibt einen Satz, den ich weiß nicht mehr von wem, der gesagt hat, Glauben sei nach Auschwitz nicht mehr möglich. Und ich würde sagen, gar nichts glauben ist nach dem Ereignis von Bethlehem nicht mehr möglich.
Gibt es jetzt auch eine Botschaft für solche, die nicht Christen sind oder sagen, ich weiss nicht recht, ob ich an irgendetwas glaube?
Ja, eine Botschaft gibt es natürlich schon. Eben die, wenn sie noch irgendwo an Gott glauben, könnte man sicher sagen, Gott lässt die Welt nicht im Stich. Die, die sagen, sie glauben gar nicht, dann kann man immerhin wieder sagen, die Botschaft von der Versöhnung unter den Völkern, von Frieden, wo uns ein Stück weit geschenkt ist, wo wir aber auch erarbeiten müssen. Das sind schon Themen, wo man auch mit Leuten kann diskutieren, ja, wo einem Glauben fernstehen. Wenn man einfach nur noch redet von den Zimmetsternli und so, dann finde ich, also ja gut, dann haben wir die Diskussion über die Weihnacht wirklich verpasst.
Franz Stampfli, in dem Sinn, besten Dank und alles Gute.
Danke gleichfalls, wünsche Ihnen einen schönen Festtag.
Tagesgespräch, ein Weihnachtsgespräch mit dem Franz Stampfli, Pfarrer, Domherr und Seelsorger zu Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.